Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Ausgeglaubt live und in Farbe. Wir haben uns sehr gefreut, mal wieder in einer Live-Veranstaltung. Wir haben das auch schon mal gemacht, aber nicht mit so vielen Leuten. Nein.
Ich hab ihn noch angerufen gestern, auch gesagt, das könnte etwas peinlich werden, wenn drei Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden, aber ich glaube, jetzt nehmen wir immer so auf.
Ja, genau. Es ist jetzt so voll geworden, dass ich mir ein bisschen um die Sauerstoffversorgung Gedanken mache. Wenn die ersten in den hinteren Reihen grün anlaufen und von den Stühlen kippen, dann werden wir vielleicht mal die Fenster öffnen und sonst einfach Zeichen geben, wenn das letzte Sauerstoffmolekül den Raum verlässt.
Aber das ist schon ein guter Einstieg ins Thema von heute Abend, oder?
Ja, eigentlich schon, gell? Eigentlich schon. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was zu uns sagen soll. Also wir machen Ausgeglaubt seit es RevLab gibt. Das war eine der ersten Ideen, die wir hatten, ein Podcast. Wir dachten, das wäre so eine Nischengeschichte für ein paar Theologie-Nerds und Nerdinnen. Wir reden über Fragen des Glaubens, der Theologie, die uns bewegen, die irgendwo auch mit unserer Zeit zu tun hat. Wir haben den Claim ja geprägt, was wir nicht mehr glauben und
was uns wichtig bleibt.
Genau, das musst du dann sagen.
Ja, genau.
Und so haben wir angefangen vor 5 Jahren. Inzwischen haben wir, ich glaube, 161 Folgen aufgezeichnet. Also wer jetzt erst auf den Geschmack kommt, der hat einiges nachzuhören. Und der Podcast hat sich dann ganz erstaunlich entwickelt. Wir haben irgendwie Tausende von Hörern und Hörerinnen gekriegt und waren ganz erstaunt über die Rückmeldungen. Es haben Leute, manche haben den Podcast mit Leidenschaft gehört, die haben gesagt, ja, ich verstehe eigentlich fast gar nichts, aber ich finde es einfach toll, weil ihr euch so gut unterhaltet und so.
Ja, das Coolste war ein Steinmetz, der mir mal erzählt hat, dass er das immer zum Arbeiten hört. Er hat keine Ahnung, worüber wir sprechen würden, aber er findet, wir hätten eine gute Stimmung untereinander.
Ja. Stefan hat RevLab von Anfang an, das ist quasi sein Brainchild, er hat das gegründet mit uns als Team zusammen natürlich, aber du hast das geleitet die ersten 4,5 Jahre oder so.
Nein, so lange war ich gar nicht dabei.
Echt?
Drei Jahre.
Ich vermisse dich einfach zu sehr.
Ja.
Ja, er ist dann weitergezogen nach Bern zur EKS, Evangelischen Kirche Schweiz, der Gesamtverband quasi aller Schweizer Kantonalkirchen und ist dort zuständig für den Bereich Theologie und Ethik. Aber Gott sei Lob und Dank, er hat sich bereit erklärt, weiterhin Ausgeglaubt aufzunehmen, unter der Voraussetzung, dass ich jeden zweiten Freitag zu ihm nach Bern fahre und wir dort ein Studio einrichten.
Das wir haben wir wirklich ein Studio eingerichtet, ja. Bei uns, und da sitzen wir jeden zweiten Freitag.
Mhm. Stimmt. Mhm. Jo. Ja, Stefan, worüber wollen wir reden heute?
Ja, ich habe gedacht, dass du nicht so gut vorbereitet bist wie sonst, wenn du so viele Podcasts aufnehmen musst. Deswegen habe ich mal Notizen gemacht. Ihr habt was von Risikogesellschaft geschrieben. Ich denke, ja, so hoch müssen wir es gar nicht hängen heute. Aber lass uns vielleicht mal einsteigen mit Risiken und wie das mit Glaube und Religion bei dir persönlich, bei uns als Menschen zusammenhängt. Risiko habe ich mal nachgeschaut, das ist ein Wagnis mit einem möglichen negativen Ausgang.
Mm.
Beinhaltet die Möglichkeit zu Misserfolg oder Verlust.
Ja.
Manu, magst du Risiken?
Ich glaube, ich bin kein wahnsinnig risikoaffiner Mensch. Also, aber es ist so ein bisschen zweischneidig. Ich habe gerne, wenn sich Dinge ändern. Ich habe auch gerne, wenn irgendwie ich gehe schon gerne ein Risiko ein, aber einigermaßen kontrolliert. Also so, also den Job künden ohne. Also früher war ich risikofreudiger. Und seit ich Familie habe und merke, wie kompliziert das Leben sein kann und wie viel Geld man braucht, um durchzukommen und wie viel Zeit man braucht und so weiter, da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden.
Was ist das letzte risikoreiche Unternehmen, das du angefangen hast?
Ja, das Festival hier.
Das Festival. Ja gut, aber du hast Luca und Beatrice, da kann eigentlich nichts schief.
Ja, das stimmt, das stimmt. Stefan, bist du? Ah, ich muss eine Geschichte erzählen zuerst von dir, wenn wir von Risikoaffinität sprechen. Weil wir haben, es gibt, wir sind ja Teil als RefLab, wir sind Teil einer Abteilung und diese Abteilung macht immer einen Abteilungsausflug. Jedes Jahr gibt's einen Abteilungsausflug. Da gehen wir irgendwo hin und dann gibt's Kultur.
Nein, nicht irgendwo hin. Meistens ist es ein Museum.
Genau. Ja. Also es ist, ja, ich wollte es jetzt nicht, aber du, es ist so, wir haben uns immer sehr auf den Abend gefreut, wenn man dann essen und trinken konnte. Und Stefan hat mit einer unglaublichen Penetranz, hat er Jahr für Jahr vorgeschlagen, dass wir doch jetzt endlich mal Bungee-Jumping machen.
Nein, du hast mir nie zugehört.
Doch, also es geht um Folgendes. Giant Swing heißt
nein,
es. Doch.
Nein.
Ach komm jetzt.
Es ist in Grindelwald und es heißt Canyon Jump. Und das Coole ist, so etwa 50 Meter vor dir ist ein Stahlseil gespannt und du fliegst dann durch die ganze Schlucht, so quasi wie auf einer Riesenschaukel. Ja, so ziemlich nahe an diesem Bächlein, das da unten fließt entlang. Das sind unglaubliche Glücksgefühle. Das ist fast noch cooler als im Museum.
Unglaublich. Ja, es ist eben leider nur fast noch cooler, weil er hat das drei Jahre in Reihe hat er das vorgebracht und er wurde praktisch einstimmig überstimmt von unseren Kulturfreundinnen und Kulturfreunden. Ja, genau. Ist das symptomatisch für dich, für deine Risikofreudigkeit?
Ja, aber man darf es nicht falsch verstehen, weil ich eigentlich wirklich sehr risikoavers bin. Also ich mag keine wirklichen Risiken. Mhm. Und das Coole bei so einem Canyon Jump ist ja gerade, dass es sich anfühlt wie ein Risiko. Also der ganze Körper brüllt, nein, spring nicht. Aber du weißt rational, dass es kein Risiko ist. Und das finde ich etwas vom Tollsten. Also genau so mag ich's. So ein Nervenkitzel, aber nur im Kopf. Er ist gar nicht echt. Sonst so richtige Risiken sind nicht so mein Ding.
Ja, eben das meine ich. Das ist ja jetzt
also
auch.
Wir arbeiten ja auch beide bei der Kirche zum Beispiel. Oder? Wir haben jetzt nicht ein Unternehmen gegründet und also weißt du, wie ich meine?
Ja, also du hast es schon angesprochen. Da sind wir eigentlich schon ein Stück weit schon mitten im Thema drin. Also Kirche, wenn wir über das Verhältnis von Glaube und Risiko sprechen. Kirche ist jetzt heute nicht unbedingt bekannt dafür, ein außerordentlich risikofreudiges Unternehmen zu sein. Oder wenn man jetzt...
Naja, es geht. Also ich war erst gerade bei einer Kirchgemeindeversammlung und da habe ich mir gedacht, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man 40, 80-Jährige in einen Raum sperrt, dass etwas passiert?
Ja, aber so habe ich es nicht gemeint. Wenn man jetzt Umfragen machen würde, nenne mir eine besonders risikofreudige Organisation, dann würden wahrscheinlich irgendwelche Silicon Valley Startups oder was auch immer kommen. Die wenigsten würden sagen, ah ja, Kirche. Ja. Oder wenn man die Leute fragen würde, nenne mir eine besonders wagemutige Menschengruppe, dann würden wahrscheinlich auch die wenigsten sagen, ja, Christinnen und Christen, das sind besonders, es ist eher so, dass Kirchen und Christentum bekannt ist für eine gewisse Beharrungstendenz, für eine gewisse Traditionalität, für einen Konservatismus, der eigentlich gerne hätte, wenn die Dinge noch lange so bleiben würden, wie sie jetzt sind oder am besten wieder so sein könnten, wie sie einmal waren. Und das ist jetzt natürlich eine massive Pauschalisierung, aber tendenziell, glaube ich, hat das was. Und mit einer solchen Einstellung springt man jetzt nicht gerade über jede Klippe.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich würde da schon unterscheiden zwischen Kirche und Christentum. Mhm. Also wenn ich so an die verschiedenen Christentümer denke, wie sie einen in den Medien begegnen können, dann gibt's ja da schon durchaus auch ganz viel Potenzial für politische Sprengkraft, für politischen Kampf, aber nicht nur politischen Kampf. Also die haben ja zum Teil auch wirklich eine Agenda, dass sie die Welt verändern wollen. Wir würden das jetzt aber nicht unbedingt mit dem verbinden, was wir meinen, wenn wir von Kirche sprechen.
Ja, vielleicht müssen wir das jetzt mal eingrenzen, weil das stimmt. Du hast natürlich recht. Es gibt einerseits gibt es ja Segmente des Christentums, auch von mir aus im amerikanischen Evangelikalismus oder so, wo man wirklich nach den Sternen greift und wo man wahnsinnig auch innovativ ist und am liebsten die Weltherrschaft übernehmen würde. Und es gibt vor allem auch Bereiche des Christentums oder Regionen dieser Erde, in denen Christen massiver Verfolgung ausgesetzt sind und natürlich für ihren Glauben einen sehr hohen Preis zahlen und wo das mit der Risikoaffinität durchaus stimmen würde. Vielleicht muss man sagen, das Christentum in unseren westeuropäischen Ausprägungen, besonders in großkirchlicher, landeskirchlicher Ausprägung, ist jetzt nicht bekannt für die generelle Risikofreudigkeit.
Ja, das würde ich auch sagen, ja.
Und ich finde das eben spannend, weil wenn man ein bisschen in die Christentumsgeschichte geht, ich habe mich dann so erinnert an gewisse Dinge, die auch Paulus geschrieben hat, wie er sein Leben, es gibt ja eine Stelle, wo er so beschreibt, es ist eine völlig krasse Stelle, wo er beschreibt, wie er sein Leben als Christ quasi erlebt. Ich muss euch das mal vorlesen, weil das müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wo habe ich das hier? 2. Korinther 11. Paulus lässt sich dazu hinreißen, in Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe, mit der er sich im Streit befand, lässt sich das dazu hinreißen, aufzuzählen, was er für seinen Glauben alles schon erlitten hat oder was ihm alles schon widerfahren ist. Dann schreibt er: Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe weniger einen, also die 39 Peitschenhiebe bekommen. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen. 1-mal wurde ich gesteinigt. 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt. 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengung auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als, das finde ich so geil, den Schlusssatz finde ich, und als wäre das nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Also
Papa ist müde nach der Arbeit.
Das ist echt krass, was hier alles zusammenkommt an wie er, also ich denke einfach diese Lebenswelt, die er beschreibt, dieses Leben, diese Selbstverständlichkeit, mit der er Gefahren begegnet und auch Leiden auf sich nimmt, um seines Glaubens willen, das ist jetzt doch, das zeichnet doch ein Bild, das weiter entfernt von unserer westeuropäischen christlichen Realität nicht sein könnte.
Ja, aber ist das wirklich so erstaunlich? Also weil, wenn man sich anschaut, Paulus gehört halt in diese Generation, in der Christentum noch ein Start-up war. Oder? Also da war es nicht etabliert, es war wirklich noch nicht mal besonders gut vernetzt.
Ja.
Es hatte eigentlich keine Möglichkeiten, sich jetzt über das hinaus zu helfen, dass man sich im Gefängnis besuchen konnte, dass man sich solidarisch zeigen konnte, aber man hatte keine Mittel, sich jetzt gewalttätig zu widersetzen, denen, die einen angreifen wollten. Also da sind wir ja wirklich so in einer Startphase, wo das Ding einfach noch nicht groß genug ist, dass selbst wehrhaft werden kann. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit westeuropäischen Verhältnissen, dann sind wir hier schon in der Zeit, wo wir sagen können, na ja, die Kirchen sind nicht mehr so mächtig wie auch schon. Aber sie haben nicht das Problem, dass die geduldet werden. Sie haben viele Rechtsmittel, die sie einlegen können. Sie haben Finanzen, sie haben Gebäude. Also sie haben einfach eine ganz andere Ausgangslage, als das damals war. Ich glaube, dass es für einen Paulus vielleicht wahnsinnig langweilig sein könnte in unserer Kirche heute.
Ja.
Weil irgendwie braucht er das ja auch, oder? Sonst erzählst du das ja nicht so explizit. Und dann habe ich nochmal 39 Hiebe gekriegt und dann ist mein Schiff gekentert und so. Also irgendwie zieht er ja auch eine Energie aus dem Ganzen raus.
Ich habe eher das Gefühl, dass es einfach... Also der Mann hatte ein enormes Sendungsbewusstsein und der hat einfach den relativ kompromisslos den Preis dafür bezahlt. Und die Frage ist jetzt natürlich heute, ich meine, man kann das ja nicht so, man kann das nicht direkt übertragen und das wäre ja auch jetzt irgendwie kindisch oder unangemessen, wenn man sich quasi zurücksehnen würde nach zu Zeiten, in denen das Christentum noch verfolgt war und man nicht öffentlich sich irgendwie zum christlichen Glauben bekennen konnte.
Muss ich gar nicht nach Zeiten zurücksehen, du kannst einfach...
Ja, oder Orte, ja genau.
Den Ort wechseln.
Gott sei Dank haben sich... In der Hinsicht die Verhältnisse auch
aber geändert. Das ist doch mega interessant. Weil eigentlich könnte man jetzt sagen, na ja, Manu, wenn du das brauchst und wenn du dieses Sendungsbewusstsein hast, das du Paulus unterstellst, was machst du eigentlich noch hier? Oder? Weil die alle können es googeln. Wir haben genug Podcast-Folgen aufgenommen. Mach doch mal eine Reise durch den Sudan. Warum machen wir das beide nicht? Das ist doch eigentlich die spannende Frage.
Also, ja, und aber ist, also, Was mich an der Sache beschäftigt oder an dieser Differenz, ist nicht jetzt der Impuls, ja, ums Christentum wäre es viel besser bestellt, wenn unsere Frauen und Kinder in der Arena von Löwen gefressen würden und so. Dann hat man noch, es gibt ja auch eine irgendwo ungesunde, krankhafte Märtyrerattitüde oder eine Idee, man müsste zurückgehen zu Zeiten, in denen man für den Glauben noch so richtig mit dem Leben bezahlen musste und so. Ja, Gott sei Dank hat das Christentum in der Hinsicht eine solche Erfolgsgeschichte geschrieben, dass man heute mit einer gewissen Selbstverständlichkeit zum christlichen Glauben bekennen kann. Aber
würdest du es tun?
Nee, weißt du, was mich beschäftigt ist, geht uns nicht auch etwas verloren? Ist nicht irgendwie, wenn ich das lese von Paulus, und das ist ja jetzt nicht einfach irgendein Spinner, der die Gefahren angezogen hat. Es ist ja etwas in der DNA des Glaubens auch angelegt. Du kannst im Alten Testament, all die paradigmatischen Geschichten der Bibel, Abrahams Erzählung, geh in ein fernes Land, du kennst das nicht, du warst da noch nie, brich alle Zelte ab, geh dorthin, neues Gebiet, völlige Aufbruchsstimmung,
Exodus. Landnahme, Joshua, ja, oder?
Landnahme, Exodus.
Mutig und unverzagt,
ja, die ganze Zeit. Und das sind ja die Angeln, an denen der jüdische Glaube und dann auch der christliche Glaube aufgehängt ist, dieses Aufbruchsmotiv. Ich riskiere etwas, ich lasse etwas zurück, ich lasse mich auf etwas Neues ein. Ich gehe ein ganz handfestes Risiko ein und das ist ja bei Jesus nicht anders gewesen. Also das Leben von Jesus ist ja jetzt sowas von anti-spießbürgerlich. Das ist erstaunlich, dass man die Texte über Generationen hin lesen kann und sich dann nach dem Gottesdienst zurück in sein Einfamilienhaus mit Katze, Hund, Schrebergarten und Tomatenbepflanzung zurückziehen kann, ohne dass einem auffällt, dass doch hier irgendetwas was unglaublich in Spannung steht.
Ja.
Ich würde,
glaube ich, bei zwei Punkten widersprechen. Erstens glaube ich, dass Paulus genau unter das fällt, was du bestritten hast. Ich glaube, dass er in einem gewissen Sinn tatsächlich verrückt war. Hm. Oder? Weil du lässt nicht einfach all das hinter dir, weil dir einer begegnet ist, der dich zur Nachfolge eingeladen hat und widmest dem dein ganzes Leben und findest, dass sich das lohnt und lebst unter Mühsal etc. Also aus den Augen der Welt muss das verrückt sein.
Ja, so mein. Ja, absolut.
Und das andere ist es denn tatsächlich so, dass wir am Sonntag etwas hören, von dem wir sagen würden, wow, das ist aber in einem mega krassen Kontrast zu unserem Alltagsleben. Mhm. Weil ich gehe gar nicht so oft in den Gottesdienst am Sonntag, aber da selten etwas, wo ich sagen würde, wow, das hat mich jetzt krass herausgefordert. Also wenn es eine krasse Herausforderung ist, dann ist es doch meistens irgendwie so spirituell verklärt, also irgendeine Liebe, die ich gegenüber anderen empfinden muss, die ich eigentlich nicht mag. Aber viel mehr wird ja nicht verlangt. Oder ich muss keine Schiffbrüche erleiden, ich werde nicht ausgepeitscht. Also da spüre ich diesen ganzen Gap gar nicht so stark. Mhm. Aber, und da hast du mich, die spannende Frage ist doch, wäre ich überhaupt Christ und würde mich damit exponieren, wenn es mich was kosten würde?
Ja.
War das jetzt eine Antwort oder?
Nee, das war eine Bestätigung, dass die Frage wichtig ist, ja?
Manu, wärst du denn Christ, wenn es.
Ja, das ist jetzt wieder elegant abgeschoben hier. Ja, das ist ja eben das ist ja das Problem. Du kannst das ja hypothetisch nicht beantworten. Ich kann doch nicht sagen, vom grünen Tisch aus, als jemand, der da gut verdienend bei der reformierten Kirche angestellt ist, was ich für meinen Glauben bezahlen würde. Also das ist eben schwierig. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich habe irgendwie 17 Jahre als Pastor praktisch am Existenzminimum gelebt, als völliger Überzeugungstäter und habe mich das 70 Wochen Arbeitsstunden kosten lassen und so. Und das ist ja ein Stück Commitment, das man eingeht.
Das hätte ich zum Beispiel nie gemacht.
Ja.
Ja, also das meine ich ganz ehrlich, ja. Das hätte ich nie gemacht.
Ja, aber ich habe ja auch was zurückgekriegt, weißt du, das ist ja...
Ja, aber ich glaube tatsächlich, also ich hätte es deswegen nie gemacht, weil ich gedacht hätte, dass es für mich nicht gesund wäre, so zu leben und dass man mir nicht so viel dafür zurückgeben kann, dass ich das lohnt sich, ja.
Ja.
Aber also 70 schon, das finde ich schon krass, oder?
Ja, ist sicher auch eine Frage. Also abgesehen davon, dass ich die Frage, ob das gesund war, für mich auch nicht abschließend beantworten möchte. Ja. Die Frage habe ich mir schon gestellt.
Nein, aber weißt du, was ich damit meine, ist quasi, wir haben immer wieder diese urchristlichen Projektionen, wo alles mega hart und erkämpft, aber irgendwie auch abenteuerlich und speziell war. Mhm. Und das stimmt vielleicht für so ein paar Typen wirklich. Also ich glaube, für Paulus war das so. Gab bestimmt auch ganz viele andere, die einfach ihr Haus geöffnet haben und da zusammen gefeiert haben.
Ja, ja. Und die dem Paulus...
Die auch Christen waren, weißt du?
Genau, ja. Und die dem Paulus vielleicht seine ausgiebigen Missionsreisen mitfinanziert haben.
Genau, ja. Und irgendwann kommst du doch so in eine nächste Phase, wo das Projekt aber kein Startup mehr ist. Wo du sagen musst, okay... Wenn ich das jetzt noch länger durchhalten will und der Herr nicht schon morgen kommt,
ja.
Wenn das so ist, dann sollte ich das irgendwie so machen, dass wir nicht alle krank werden dabei.
Ja, aber es gibt doch einen Punkt, also natürlich, man muss, das ist ja jetzt nicht mal Christentum spezifisch, das gibt's ja auch in den Phasen der Unternehmensentwicklung, gibt's eine Pionierphase und da gibt's so Konsolidierungen, dann fängt man an, Dinge irgendwie zu klären, weil man merkt, ja Leute, wir können nicht auf Pionierphase machen für 100 Jahre, irgendwann muss man mal Dinge regeln und muss man Rechtliches und pipapo, alles, was irgendwie noch nicht aufgegleist war und so, aber Und das dient ja auch der Gesundheit des Unternehmens, aber irgendwann gibt's doch auch den Punkt, wo man sich ein bisschen zurücksehnt und das Gefühl hat, ach, weißt du noch, als uns das alles wert war, als wir da irgendwie auf dem Dachstock oder in der Garage eine Idee hatten und dann es umgesetzt und so. Ja, ich habe jetzt an irgendwie, weißt du, diese Tech-Firmen Apple oder Microsoft, die da in der Garage quasi angefangen haben. Dann sehnt man sich zurück und es geht ja irgendetwas auch verloren wieder, wenn man jetzt wieder zurück zur Kirche und Glaube, wenn diese Risikofreudigkeit irgendwie erlischt und man sich dann so einrichtet und sagt, ja, christliches Abendland, christliche Umgebung und so, christliches bürgerliches Leben, es ist alles schön, es ist alles schön arrangiert und man kann sich das dann auch ganz schön fromm reden. Da bin ich ja genug vertraut mit diesen, weißt du, wenn man dann sein dickes Auto und sein Pferd und seine Familie und alles ist dann, das ist, sind dann alles Segnungen Gottes, die man erhalten hat und so und die für whatever. Man kann das dann so richtig so fromm taufen und muss sich dann nie mehr die Frage stellen, ob nicht der Glaube in sich auch ein Potenzial hat, eine neue Risikofreudigkeit zu wecken.
Aber das würde ich jetzt wirklich ganz genau unterscheiden wollen. Oder? Das eine ist, gibt es Potenziale im Glauben, die mich dazu befähigen, dort mutig zu sein, wo ich Angst habe? Das wäre für mich die eine Frage. Und das andere ist, zeigt sich echter Glaube nur daran, dass es wehtut und ich leide.
Ja, okay.
Ja? Und ich glaube, das Christentum hat eine ganz üble Geschichte damit, diese beiden Fragen zu vermischen. Ja? Also, wenn du wirklich Nachfolger Jesu bist, dann merkst du das daran, dass es wehtut. Und das sollst du aber auf dich nehmen, weil du sollst ja mutig und unverzagt sein.
Ja, ja. Jetzt mal so. Ja, ja. Das gibt dann den Prophetenkomplex. Je mehr Leute dir widersprechen und sagen, dass du einfach genau vollkommen daneben liegst, desto mehr bist du bestätigt.
Du bist das verrückt, sondern heil.
Genau. Ja. Durch den Widerstand merkst du, dass du ein richtiger Prophet bist. Oder was,
ja. Und da finde ich wirklich, da hat das Christentum aber was ganz Seltsames gemacht aus seiner Vorlage, die es hatte. Ja. Es gibt natürlich diese berühmte Matthäus-Stelle, wo es heißt, wer sein Leben finden will, der wird verlieren und wer so meinetwillen verliert, der hat gewonnen oder wird finden. Aber das ist doch nicht darauf bezogen, dass wir sagen müssen, wir müssen hier irgendwie selbstvergessen leben. Also dagegen würde ich mich schon wehren. Oder wir müssen ein Leben suchen, das möglichst mühsam ist.
Ja, ja.
Das uns nur immer schmerzt. Es könnte ja auch ein Leben sein, das aufgehört hat, sich im Kern die ganze Zeit um sich selbst zu drehen und sich zu fragen, bin ich okay, bin ich akzeptiert, bin ich geliebt? Also es könnte ein Leben sein, das von dieser großen Idee der Rechtfertigung, die von außen kommt, herkommt. Also dass da ein lieber Gott ist, der zu dir sagt, hey Manu, ich weiß, ich habe alles gesehen, aber schon gut. Und das wäre total vereinbar mit diesem Satz, weil du könntest aufhören zu versuchen, dich ständig finden zu müssen und könntest sagen, na ja, ich kann mein Leben für etwas ganz anderes investieren als diese Sorge um mich selbst. Und das kann ganz, ganz viele Gestalten haben. Ich meine, einer muss ein paar Mal mit dem Boot kentern und ausgepeitscht werden, weil er eine Idee vertreten muss in einer Gesellschaft. Ein anderer kann vielleicht einfach, ich meine das jetzt ohne Ironie, das ist mir ganz wichtig, kann vielleicht wirklich der Nachbar sein, zu dem man geht, wenn man wirklich nicht mehr weiter weiß. Und ich würde das nicht gegeneinander ausspielen und sagen, naja, die Schmerzskala ist aber schon höher beim Auspeitschen.
Ja. Und vielleicht können wir das noch eine Runde weiter drehen, wenn du sagst, ein Leben, das nicht nur sich um sich selber dreht. Vielleicht können wir uns noch ein bisschen unterhalten um die gesellschaftlichen Dimensionen dieser Risikofrage auch. Also wo ist es für Christen wichtig, nicht nur individuell irgendwie eine gewisse Aufbruchsbereitschaft und Risiko Freundlichkeit wiederzugewinnen, sondern wo können Christen oder kann Kirche gesellschaftlich einen Unterschied machen?
Ja, der diesen Titel Risikogesellschaft für diesen Podcast. Und das geht ja eigentlich zurück auf eine Idee von Beck, also genau, den Soziologen Ulrich Beck. Und der hatte die Idee, dass die eigentlichen Risiken, die uns beschäftigen, so durch einen ganz krassen Mechanismus in der Moderne entstehen, nämlich, dass indem wir versuchen, Risiken zu meiden, wir neue Technologien produzieren, die noch größere Risiken wieder hervorbringen, die wir nicht kontrollieren können und von denen wir nicht wirklich wissen, wie sie funktionieren. Wir können auch nicht etwas anderes schaffen, was dieses Risiko oder diese Gefahr kompensieren oder auffangen kann, und wir können es letztlich nicht kontrollieren.
Ja.
ja, hat man in den 80er Jahren gedacht, das ist keine sehr gute Zukunftsperspektive. Heute wissen wir, man kann in dieser Gegenwart leben, weil ich wirklich sagen würde, ganz vieles davon ist echt bei uns angekommen. Ich habe mal gegoogelt, was so die 10 größten Risiken sind. In einem Global Risk Consensus Paper steht das drin. Ich löse das jetzt mal runter. Das größte Risiko, das es gibt, global gesehen, sind Cyberrisiken. Das zweitgrößte, ändernde Regulierungen. Das drittgrößte, ungünstige Marktentwicklungen. Das vierte, Fachkräftemangel. Das fünfte sind politische Risiken. Und jetzt erst kommt sowas wie Naturkatastrophen oder dann auf Platz 7 extreme Wetterereignisse. Und dann geht's aber wieder weiter. Ausfall, Kommunikationsstruktur, Handelskonflikte oder fehlender Umweltschutz. Es bedeutet eigentlich, dass wenn man Risiken betrachtet, dann sind nur 2 von 10 Dinge, die nicht aus unserer Kultur selbst heraus produziert werden. Mhm. Und das Verrückte ist aber, dass Kultur zu etwas geworden ist, das wir nicht mehr einfach erzeugen oder schaffen, sondern das uns ähnlich passiert wie Grippe oder Sonnenbrand. Man merkt es nicht so richtig und plötzlich tut's weh. Mhm. Und ich meine, das, was ich jetzt hier vorgelesen habe, da ist eine Corona-Pandemie noch nicht mal drin.
Ja? Ja. Man hat gerade an der Corona-Pandemie hat man erkennen können, wie Dinge aufgegangen im Zusammenhang mit dieser Pandemie, was da alles für Folgeerscheinungen auftreten an den unmöglichsten Enden. Man merkt da, wie unsere Gesellschaft zu einem gigantischen Mobile geworden ist und man zieht an einer Stelle und dann bewegt sich das ganze Ding. Das ist alles irgendwie miteinander verknüpft, weil jetzt Corona-Pandemie ist und in China bestimmte Unternehmen nicht mehr produzieren können, gibt's dann Supply Chain Probleme und die wirken sich auf die unmöglichsten Dinge aus, oder weil in der Ukraine Krieg ist dann plötzlich merken, ach so, die ganzen das Mehl, ach, das kommt aus der Ukraine, Kornkammer Europas, habe ich nie gehört vorher, plötzlich macht man sich Sorgen, weil das alles zusammenhängt. Dann werden die Grenzen dicht gemacht während Corona und plötzlich gibt's keine Erdbeeren mehr. Ja, warum denn? Warum können die Deutschen ihre Erdbeeren nicht mehr ernten? Ja, weil die Deutschen ihre Erdbeeren und die Schweizer auch nicht, noch gar nie selber geerntet haben, weil die Rumänen einfliegen, um die Erdbeeren zu ernten. Und wenn diese 300.000 Rumänen, die man jährlich einfliegt in Deutschland, um zu ernten, um Gemüse und Früchte zu ernten, wenn die Grenze nicht mehr passieren können, dann verrotten den Deutschen und den Schweizern, verrottet das Gemüse auf den Feldern, ja, weil keine Schweizer und Deutschen bereit sind, zu diesen Preisen und Bedingungen die Erdbeeren zu pflücken. Und da merkst du plötzlich, das hängt alles miteinander zusammen.
Vor allem mit Erdbeeren.
Ja, Erdbeeren. Ja. Ich mag Erdbeeren. Das hat mich schon tief getroffen. Aber... Nee, aber das hängt alles zusammen. Das ist ja ein Aspekt der
und es hängt aber, und das ist, also ohne dir zu widersprechen, oder? Du zeigst jetzt, wie komplex das alles ist, aber die Komplexität ist noch viel höher, nämlich so, dass wir sie wirklich nicht mehr durchschauen. Mhm. Oder wir können uns nicht hinstellen und sagen, na ja, jetzt holen wir halt doch Rumänen und dann ist das Problem gelöst. Nein, weil dann entsteht an einer anderen Stelle wieder ein Problem, das wir nicht lösen können.
Ja.
Oder dass wir nur so lösen können, dass wieder weitere Probleme entstehen. Und Beck hat dazu diesen kleinen Satz geprägt, dass Gefahren sind, oder ich weiß nicht mehr, wie er es genau gesagt hat, aber sinngemäß, Gefahren sind eigentlich die blinden Passagiere unseres normalen Konsums.
Ja.
Ja. Und jetzt stehen wir doch eigentlich an einem interessanten Punkt, weil wenn wir uns mal anschauen, was das so bedeutet für unsere Gegenwart, wir müssen ja jetzt nicht Beck nehmen und nicht diese 10 Risiken, dann kann man doch sagen, es gibt mindestens 2 Themen, die im Moment sehr dominant sind, wenn wir von Risiken oder von der Wahrnehmung von Risiken ausgehen. Das eine ist die Klimakatastrophe, auf die wir Nein, in der wir eigentlich wahrscheinlich schon drin sind.
In der wir stecken.
Und das andere ist Krieg. Und was das alles bedeutet an politischer Regulierung, an Migrationsströmen, an den ganzen Migrationsströmen, die noch kommen werden. Und ich merke schon, dass es, wenn man sich das alles mal überlegt, sehr leicht ist, einfach defätistisch zu werden und die Hoffnung aufzugeben. Ja. Und zu sagen, na, was soll das alles? Es ist so komplex. Es ist eh so, dass ich es nicht beeinflussen kann. Also baller ich mich weg mit viel Netflix und schaue dabei gar nicht zu. Das ist eigentlich eine sehr normale Haltung, die man einnehmen kann. Nein, ich meine nicht dich, Mann.
Ja, ich habe mich gerade überdurchschnittlich angesprochen gefühlt.
Aber. Nein, ich habe es echt so gemeint. Ich meine damit, dass das doch etwas ist, was gar nicht unbedingt jetzt kritikwürdig oder krankhaft oder irgendwie so in uns aufkommt, sondern man muss doch irgendwann sagen, ja, was soll ich mich quälen mit Dingen, die ich eh nicht ändern kann.
Ja. Aber die Frage wäre jetzt, inwiefern, das sind ja Risiken im Sinne von Gefahren, die uns drohen oder in denen wir drin stecken. Und die Frage ist, hat jetzt irgendwie Kirche, Christentum, Glaube, hat das hier irgendeinen, kann das hier irgendeinen Einfluss haben oder ist das Ganze einfach individuell? Ich wage für mich ein bisschen was, aber im Blick auf diese komplexen Probleme, ja, da muss eigentlich auch jede Kirche ihre Waffen strecken.
Ja, ich glaube, Kirchen müssen da schon ihre Waffen strecken. Oder weil, also wenn wir ganz realistisch sind, so zur Problemlösung jetzt auf inhaltlicher Ebene tragen die eigentlich nichts bei. Also wir haben in der Kirche nicht mehr Wissen darüber, wie man Klimaprobleme löst, als wir das in der Gesellschaft haben. Ja. Die Kirche ist ja ein Teil dieser Gesellschaft, ist ja nicht irgendwie ein spezielles Zentrum, wo ganz viel Wissen angesammelt ist für diese Risiken und Probleme. Aber wo ich schon glaube, wo was drin steckt, sind Glaube und Religion, aber nicht in einem direkten Sinn. Ich glaube, das, was die Stärke ist von Glaube und Religion, ist, dass sie dir immer ermöglichen, das Ganze nochmal so zu denken, als hättest du eine Hinterwelt, von der aus du das Problem betrachten kannst. Also, mach mal so, wenn ich der böse Mann mit dem Messer bin, der dich jetzt bedroht, dann bist du so im Affekt, da kannst du eigentlich nicht mehr wirklich handeln. Du bist nicht mehr frei. Wenn du dir vorstellen kannst, dass du dadurch eine Tür kannst, die uns dann trennt, dann ist es schon sehr viel angenehmer. Und ganz ähnlich, finde ich, funktioniert das in der christlichen Religion mit Diesseits und Jenseits. Also wenn das, was hier ist, nicht das Letzte ist, was es gibt und nicht alles ist, wo das ganze Spiel entschieden werden muss, dann kann das im schlechten Fall, das ist das, was du immer erzählst, zu so einer Art Weltflucht führen. Naja, gibt's ja keine Panda-Bären mehr, im Himmel sehen wir sie dann wieder, oder?
Oder Erdbeeren.
Oder Erdbeeren. Du kriegst Erdbeeren. Ja.
Bitte.
Aber es kann ja auch eine ganz positive Wirkung haben, indem wir sagen, ich muss gar nicht gleichgültig werden gegenüber den Panda-Bären, aber indem ich weiß, dass meine Existenz in einem Letzten nicht hier aufzugehen hat und hier aufgehoben ist und hier die ganze Rechnung aufgehen muss, gewinne ich quasi sowas wie ein nächstes Standbein. So ganz beeindruckend fand ich das bei dieser Rede vor Gericht, die Nawalny gehalten hat. Als er wieder zurückgekommen ist nach Russland, haben sie ihn ja angeklagt, hatte zwei Prozesse am einen Tag. Und bei der ersten Rede, das ist ja so, der zu Verurteilende hat das letzte Wort vor Gericht. Ja. Und diesem letzten Wort hat Nawalny erklärt, dass er Christ ist und ihm das vieles leichter macht. Und er hat von dieser Hoffnung gesprochen, die ihm das gibt, wenn er an den Satz denkt, dass die Menschen, die die Wahrheit suchen und die das Glück suchen, selig werden. Und er führt diesen Satz immer wieder aus und dreht ihn und verändert ihn. Und das Ganze zeigt, er hat das Gefühl, dass da eine Zukunft auf ihn zukommt, die nicht jetzt aufgehen muss, aber die vielleicht das Ganze jetzt verändern kann. Ja. Also das ist so diese Gleichzeitigkeit. Es gibt etwas mehr als das, was jetzt hier ist, aber das, was jetzt hier ist, wird schon verwandelt durch das, was kommt.
Ja, ja. Ja, gut, aber das finde ich eben interessant, weil es gibt doch irgendwie zwei komplett verschiedene Arten, auf diese Hoffnung auf das Jenseits oder auf eine Vollendung oder wie auch immer zu reagieren. Es gibt diese eine Art zu sagen, jo, das wartet auf mich. Von dem her ist eigentlich egal, was hier abgeht. Ich werde es dann mal besser haben, bis hin zu gewissen auch schadenfreudigen Entwicklungen. So quasi, ja, denen geht's heute gut, aber denen wird es dann später mal ganz dreckig gehen und ich spiele im richtigen Team mit und so. Das ist ja dann eine Haltung, die eigentlich eher passiv macht in unserer Zeit. Die sogar bis hin.
Nein, die zweite aber nicht.
Nein, aber die zweite nicht, aber die eine schon. Die macht insofern passiv, als du sagst, ja, ich kann da eh nichts mehr ändern. Genau. Es gibt ja auch dieses auch sehr christlich verbrämte, die Welt geht eh an den Arsch, bald kommt der Antichrist und so. Wir können uns eigentlich nur noch einbunkern und zuschauen, wie es bergab geht. Irgendwann geht's uns dann besser. Und das andere ist komplett, aber auch mit einem Blick auf eine Welt jenseits dieses Lebens, ist völlig anders, dass man sagt, weil ich weiß, dass das Leben auf dieser Erde, dass das nicht das Ganze ist, dass die Rechnung nicht bei meinem irdischen Tod hier abgeschlossen ist, habe ich mehr Mut, etwas zu riskieren. Habe ich, weil ich diese Hoffnung habe, bin ich befähigt, ermutigt, in dieser Welt etwas zu riskieren und sagen, ja, es steht nie alles auf dem Spiel, weil es geht nachher noch weiter. Es sind zwei komplett verschiedene Haltungen.
Das würde ich auch sagen.
Aber beides bezieht sich irgendwie aufs Jenseits. Und um auf Jesus zurückzukommen, wenn er in seiner Predigt das Reich Gottes als angebrochen verkündet, dann ist es ganz offensichtlich diese zweite Variante, die ihm nahe liegt, dass er von einem Reich Gottes spricht, das eben jetzt schon quasi in diese Welt hineinbricht.
Also diese Idee, dass man sich um seinen Nächsten wie um sich selbst sorgen soll.
Ja.
Oder die Idee, dass das, was Menschen einem ihrer geringsten getan oder nicht getan haben, sie dem Herrn selbst getan oder nicht getan haben. Das sind ja eigentlich alles Dinge, die kannst du nur sagen, wenn du sowas wie eine universalistische Ethik vor Augen hast. Also dass du quasi sagst, naja, das, was ich will und das, was ich mir für meine Familie, Kinder und Sippe wünsche, das wünsche ich mir eigentlich für die ganze Menschheit. Oder alle sollen diese Möglichkeit haben. Das ist eine Idee, die dich selbst und deine Gruppe transzendiert.
Ja.
Und ich glaube, die Stärke des Christentums, wenn man es richtig liest, besteht darin, dass sie mit einem Jenseits einen Ort schafft, in dem diese universalistische Perspektive auf die Welt auch dann noch einen Sinn macht, wenn die ganz offensichtlich zusammenbricht. Mhm. Also, ich meine, wenn wir nur Empiriker sind und in die Welt blicken, dann müssen wir sagen, nein, es gibt keinen unbedingten Wert von Menschenleben.
Ja.
Das sehen wir im Gaza. Ja? Nein, es gibt keine Gerechtigkeit. Das sehen wir in der Missbrauchsstudie. Nein, es gibt, oder, also wir können das einfach durchgehen und wir sehen immer, nein, das ganze Ding geht überhaupt nicht auf. Mhm. Und jetzt kannst du entweder passiv werden, du kannst nihilistisch werden, du kannst zynisch werden oder du entwickelst irgendeine Idee, die dich ohne Verbitterung durch diesen ganzen Mist hindurchgehen lässt und sagt, naja, aber solange ich kann, ändere ich noch was, weil da ist noch Hoffnung, dass das ganze Ding das ist, was am Schluss sein wird.
Mhm. Ja, ja.
Mhm. Aber es ist wirklich so ein bisschen meine Frage, mach dich selbst das mutiger? Also gibt's etwas, wovon du sagen würdest, es ist mir jetzt wichtiger als mein eigenes Leben? Und die Kinder zählen nicht.
Ah, okay.
Jetzt ein guter Moment, was über die Ehefrau zu sagen.
Ja, natürlich. Ich habe gedacht, du hättest jetzt mit den Kindern auch Familie an sich ausgeschlossen. Ja, klar. Ja. Gibt es etwas? Es ist wieder diese, es ist schwierig, das vom grünen Tisch zu beantworten. Ich habe zumindest das Gefühl, dass ich lebe mit in diesem Bewusstsein, dass egal, ich habe ja biografisch auch ein sehr ausgeprägtes Empfinden für Dinge, die einem widerfahren können. Also auch durch den Autounfall, den wir als Familie erlebt haben, also ich als kleiner Junge, das hat sich mir sehr eingeprägt. Du kannst unterwegs sein, es kann dir am schönsten Tag des Jahres kann irgendeiner, der nicht richtig guckt und dir den Vortritt nimmt, und dann ist alles anders. Dann bist du plötzlich, sitzt du im Rollstuhl und bist froh, wenn jemand dir den Speichel abwischt. Und das hat sich mir schon sehr eingeprägt, und für mich ist es ganz entscheidend, in diesem Bewusstsein, dass egal was mir passiert, dass das alles noch einmal umgriffen ist von der Gegenwart Gottes und von einer Liebe Gottes, die mich einholen wird. Das ist für mich ganz entscheidend. Ob mich das jetzt im Alltag risikofreudiger macht, ob ich jetzt quasi Entscheidungen treffe, eben irgendwie meinen Job künde, ohne eine Alternative zu haben, irgendwie im Bewusstsein, ja, keine Ahnung, entweder, das habe ich halt nicht mehr. Ich habe halt nicht mehr dieses Bewusstsein, ja, Gott wird es schon richten. Ich kann jetzt hier irgendwie machen.
Das hattest du mal, oder?
Ja, vielleicht als Kind, aber das hatte ich ja nie, das habe ich ja schon lange nicht mehr, dass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt irgendwelche waghalsigen Entscheidungen treffen und mich dann auf den Glauben berufen. Ja, ja, das wird dann irgendwie, die Vorsehung wird es dann richten und so. Das habe ich halt nicht mehr. Ja. Ich habe höchstens diese Überzeugung, dass auch wenn das Unvorhergesehenste und Schrecklichste eintritt, dass ich dann immer noch nicht ins Bodenlose falle.
Okay, oder also so diese Art von Hoffnung und Trost, das wünsche ich mir selbst auch. Aber ich meine, glaube ich, noch mal was Krasseres. Ich meine so, das, was doch einen verrückten Attentäter, der sich selbst in die Luft jagt, und einen Märtyrer verbindet, ist doch, dass die irgendwie die Idee haben, dass es etwas gibt, was wichtiger ist als ihr eigenes Leben.
Ja.
Wenn ich die jetzt zugehört habe, und ich meine, das ist ohne Ironie, weil es geht mir genau gleich, dann würde ich auch sagen, na ja, Religion ist letztendlich bei mir auch so was, das sich wieder um mich, um mein Leben dreht. Bei anderen Menschen ist es aber etwas, was sie dazu bringt, Dinge, Menschen, Ideen, vor allem Ideen und Hoffnungen in der Welt wichtiger zu finden als das eigene Leben. Ja. Und ich glaube, das ist so was, was wahnsinnig attraktiv ist. Also Mark Schies hat ja dieses Buch geschrieben, oder nein, diesen Aufsatz geschrieben, wie hat das Christentum in der Antike überlebt? Mhm. Und etwas, was da wahnsinnig beeindruckend gewesen sein muss für diese Bevölkerung damals, war, dass die halt sehr, sehr opferbereit waren. Also die waren eher bereit zu sterben, als irgendwelchen Göttern zu opfern.
Ja.
Das fand man schon krass. Und das fänden wir heute auch mega krass, wenn das jemand tun würde. Nur ich würde keinen Fünfer auf mich wetten, dass ich das tun würde.
Ja, es ist schwer zu sagen, in der komfortablen Lage, in der wir gesellschaftlich sind, eben welchen Preis man für seinen Glauben bezahlen würde. Es ist so ein bisschen ein
ist natürlich für uns beide besonders schwierig, oder? Weil wir ja eigentlich sogar noch Geld verdienen mit dieser Religion.
ja, true. Ja, das kriegen wir den Karren nochmal aus dem Dreck, weil wir müssen langsam zum Q&A kommen.
Wenn du jetzt nicht ein Lied anstehst, dann sollten wir lieber zum Q&A kommen.
Ja, aber vielleicht können wir ja sagen, was wir uns wünschen. Für uns, was wir uns.
Nein, ich meine das ganz ernst. Ich wünsche mir keine Art von Religion für mein Leben, die mich dazu bringt, mein Leben in dem Sinne zu opfern, dass jemand es beenden darf für eine Idee. Ich wäre kein Märtyrer in diesem Sinn. Ich wünsche mir Religion so, dass sie mir hilft, andere und anderes in den Blick zu bekommen und nicht bei mir selbst zu bleiben. Aber mich selbst dann quasi zu überwinden und hinzugeben für eine Hoffnung, einen Glauben oder eine Idee, das ist nicht mein Ding. Und ich finde darin zum Beispiel halt jetzt im christlichen Glauben auch eine Begründung, warum ich das nicht tun muss. Weil ich meine, der ist schon am Kreuz gehangen, der Christus, oder? Also ich muss das nicht auch nochmal tun. Und ich glaube auch nicht, dass der was davon hat, wenn ich selbst mich geißelnd jetzt durch die Welt gehe, weißt du? Aber das andere ist doch eigentlich die viel schwierigere Herausforderung. Also statt zu sagen, okay, ich gebe mein Leben hin für XY, immer wieder etwas zu bewahren, wo man vor sich selbst auf Abstand gehen kann. Das ist halt nicht so heroisch. Das hat nicht diesen dezisionistischen Moment, wo du alles aufgibst. Mhm. Aber vielleicht, ja, führt es ein Leben ziemlich in die Tiefe.
Ja.
Du bist nicht zufrieden damit, das finde ich aber gut.
Ja, ich würde jetzt zögern, mir zu sagen, ich wünschte mir, also was ich mir sicher nicht wünsche, ist ein Glaube, für den ich bereit wäre zu töten, weil das ist der Unterschied zwischen dem Selbstmordattentäter und dem Märtyrer. Es ist für mich ein entscheidender Unterschied, ob man bereit ist, für eine Idee zu töten oder für eine Idee zu sterben. Aber ich wünsche mir konkret schon, dass der Glaube mir den Mut gibt, auch Dinge zu wagen, die mich etwas kosten. Und es ist nicht so, dass ich das noch nie erlebt hätte oder so, aber es ist doch so, dass vielleicht auch lebensphasenabhängig, dass ich so in meinen 20-somethings Zeiten doch noch radikalere Dinge gewagt habe.
Und ich glaube, das darf man halt nicht unterschätzen, oder? Also Jesus ist gar nicht so verdammt alt geworden. Ja.
Ja, nicht so alt wie wir.
Genau.
Du magst es immer nicht, wenn ich dich und mich zusammen in einer.
Ja, also wir sind wirklich eine andere Generation.
Aber könnte dein Vater sein, Stefan. Ja, genau.
Mein Vater hat Haare.
Ja, bevor es jetzt unanständig wird, schließen wir das hier einigermaßen würdevoll ab. Ihr könnt natürlich die Folge dann auf Ausgeglaubt auch nachhören. Wenn so Gott will und alles klappt mit Aufnahme und Bearbeitung, dann wird das nächsten Mittwoch schon online sein.
Ah, nächsten Mittwoch, ja. Okay. Ja.
Ihr Lieben, es war uns eine Freude.
Tschüss.
Expedition Wirklichkeit. Das Podcast-Festival für Sinnfragen.